Wenn wir an Apothekerinnen und Apotheker denken, haben die meisten sofort die öffentliche Apotheke vor Augen. Doch es gibt noch einen Bereich, den viele gar nicht kennen. Die Krankenhausapotheke. Dabei sorgen die Apothekerinnen und Apotheker jeden Tag dafür, dass Patienten genau das richtige Medikament bekommen, in der richtigen Dosierung, zur richtigen Zeit und in der richtigen Form. Sie beraten Ärztinnen und Ärzte, stellen Medikamente selbst her, kümmern sich um Lieferengpässe und sind ein wichtiger Teil des Behandlungsteams. Heute werfen wir gemeinsam einen Blick hinter die Kulissen dieses spannenden Berufs.
Ohne Nebenwirkungen. Der Steirische Apotheken-Podcast auf Antenne Steiermark.
Ich freue mich, dass Alexandra Mandl von der Steirischen Apothekerkammer wieder dabei ist.
Hallo Roland, danke für die Einladung.
Sehr gern. Herzlich willkommen auch Christine Fegerl-Stadelober, Leiterin der Krankenhausapotheke im Krankenhaus der Elisabethinen Graz.
Hallo, ich freue mich, dass ich da sein darf.
Hi. Und schön, dass auch Stefan Mohr heute dabei ist, stellvertretender Leiter der Anstaltsapotheke des LKH-Universitätsklinikums Graz und verantwortlich für die Herstellung steriler Arzneimittel.
Hallo, danke für die Einladung. Freut mich, hier zu sein.
Hi. Alexandra, viele Menschen wissen gar nicht, dass es Krankenhausapotheken überhaupt gibt. Wie viele gibt es eigentlich in Österreich und in der Steiermark und welche Rolle spielen sie in der Versorgung der Patientinnen und Patienten?
Also es gibt in Österreich grundsätzlich 7000 Apothekerinnen und 600, also fast 10% davon, arbeiten in diversen Krankenhausapotheken. Es gibt in Österreich zwar 220 Krankenanstalten, aber nur 43 davon haben auch eine eigene Krankenhausapotheke. Und die betreuen rund 60.000 Betten. In der Steiermark gibt es grundsätzlich 5 Krankenhausapotheken. 4 davon sind in Graz und eine ist in Leoben.
Okay, und was ist eigentlich der größte Unterschied zwischen einer Krankenhausapotheke und der öffentlichen Apotheke?
Der größte Unterschied zwischen der Krankenhausapotheke und der öffentlichen Apotheke ist, dass die Krankenhausapotheke wirklich nur Leute versorgt, die im Krankenhaus stationär oder möglicherweise auch zu einer ambulanten Behandlung sind und dass man nicht einfach in eine Krankenhausapotheke hineingeht, so wie man in eine öffentliche Apotheke geht und sagt, ich hätte jetzt gern Kopfwehtabletten.
Okay. Christine, wie schon erwähnt, leitest du die Krankenhausapotheke im Krankenhaus der Elisabethinen in Graz und warst davor viele Jahre bei den Barmherzigen Brüdern tätig. Dort hast du den Bereich klinische Pharmazie mit aufgebaut. Wie bist denn du eigentlich zur Krankenhauspharmazie gekommen?
Ja, ich war vor 25 Jahren habe ich begonnen als Apothekerin in der öffentlichen Apotheke und vor 15 Jahren wurde bei den Barmherzigen Brüdern eine Karenzstelle ausgeschrieben. Notfall, kannst du schnell kommen. Und da bin ich dort hineingerutscht und über die Jahre immer mehr ins Krankenhaus geschehen hineingedriftet und ich muss sagen, ich bin dort angekommen, wo ich hin wollte.
Okay, was begeistert denn dich an deinem Beruf heute noch immer?
Besonders toll finde ich, dass kein Tag wie der andere ist. Ich stehe jeden Tag noch gerne auf und freue mich auf einen spannenden Tag. Es geht um die Zusammenarbeit mit den Ärzten und mit der Pflege und ich finde es total interessant und wir können total viel machen, weil wir am Patient mit den Patienten direkt die Therapie optimieren.
Mhm. Stefan, auch schon zu Beginn erwähnt, du bist stellvertretender Leiter der Anstaltsapotheke des LKH-Universitätsklinikums Graz und unter anderem für die Herstellung steriler Arzneimittel verantwortlich. Wie hat dich dein beruflicher Weg in die Krankenhauspharmazie geführt?
Ja, bevor ich im Krankenhaus als Apotheker begonnen habe, war ich in einem Grazer Forschungszentrum für pharmazeutische Prozess- und Produktentwicklung tätig, war dort an der Schnittstelle zwischen universitärer Forschung und Industrie an der Entwicklung von Arzneimitteln beteiligt und vor ungefähr 8 Jahren habe ich mich auf eine Stellenausschreibung für eine Stelle im Krankenhaus beworben als Apotheker und bin dann dort angenommen worden und bin sehr froh, hier wirklich seit 8 Jahren Teil dieses wunderbaren Teams am Uniklinikum sein zu dürfen.
Du arbeitest in der größten Krankenhausapotheke der Steiermark. Was macht eure Apotheke so besonders?
Ja, wir sind wirklich die größte Apotheke der Steiermark und eine der größten Krankenhausapotheken in Österreich. Wir sind sehr stolz darauf, dass wir alle Fachrichtungen der Krankenhauspharmazie auf hohem Niveau abdecken, sei es die klinisch-pharmazeutische Betreuung, die Logistik und die Herstellung. Es arbeiten tagtäglich 95 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an der qualitativ hochwertigen Versorgung von Patientinnen und Patienten am Uniklinikum. Zusätzlich versorgen wir 9 weitere Standorte, Krankenhausstandorte in der Karges, die keine Krankenhausapotheke betreiben und betreuen diese als Konziliarapotheke.
Konziliarapotheke heißt was?
Konziliarapotheke bedeutet, dass Krankenhäuser, die keine Krankenhausapotheke haben, müssen einen Konziliarapotheker bestellen, der regelmäßig die Arzneimittelgebarung in diesem Krankenhaus überprüft und den ärztlichen Direktor in allen Belangen der Arzneimittelgebarung berät.
Die einzelnen Teilbereiche, die du angesprochen hast, die schauen wir uns nachher noch genauer an. Alexandra, wie wird man eigentlich Krankenhausapotheker, wenn man jetzt zufällig gefragt wird, ob du kurz Zeit hast?
Ja, also man sieht, die beiden Kolleginnen sind da eigentlich aus dem öffentlichen Bereich hineingerutscht, denn grundsätzlich schaut die Ausbildung so aus. Man braucht natürlich auch ein Pharmaziestudium, man macht dann anschließend das Aspirantenjahr. Das kann man sowohl in der öffentlichen Apotheke machen, als auch in der Krankenhausapotheke. Und dann gibt's eine Spezialausbildung für Krankenhausfachapotheker. Das ist übrigens der einzige Fachapotheker, den es in Österreich überhaupt gibt. Und diese Fachapothekerausbildung ist eine postgraduelle Weiterbildung, die hat ein bestimmtes, relativ großes Ausmaß von 240 Unterrichtseinheiten, also da muss man dann auch sehr viele Kurse machen und man sollte dann auch schon in einer Anstaltsapotheke arbeiten, weil man auch eine Fachbereichsarbeit schreiben muss, also man kann sich das wie eine Diplomarbeit vorstellen und am Ende dieser dreijährigen Ausbildung hat man dann auch noch eine Prüfung und wenn man das alles absolviert hat, dann ist man sozusagen Krankenhausfachapotheker oder der Fachbegriff auf Neudeutsch ist Approved Hospital Pharmacist.
Mhm. Aber was lernt man in dieser Zusatzausbildung, das man im Pharmaziestudium noch nicht vermittelt bekommt?
Da ist eben ganz viel drinnen, vor allen Dingen Herstellung von Arzneimitteln im Sterilbereich. Das lernt man im Studium nicht in diesem großen Ausmaß, weil ja eben, wie gesagt, nur 10% der Apothekerinnen im Krankenhaus das dann machen. Was auch sehr wichtig ist, ist vor allen Dingen der ganz große Management-Einkaufsbereich, weil ich ja nicht nur für eine Apotheke einkaufe, sondern für tausende Patienten. Die haben ja einen ganz anderen Bedarf als eine normale öffentliche Apotheke. Und was auch sehr wichtig ist und was immer mehr zum Thema wird, ist die sogenannte klinische Pharmazie. Das heißt, der Apotheker bleibt nicht nur in seiner Anstaltsapotheke, sondern geht auch immer mehr zur Visite, also direkt ans Krankenbett mit und berät dann vor Ort den Arzt bezüglich der Arzneimitteltherapie oder er spricht auch direkt mit den Patientinnen und Patienten und erklärt denen dann dort, wie sie ihre Arzneimitteltherapie daheim optimal weitermachen.
Und ist mit der Ausbildung dann alles abgeschlossen oder gehören dort laufende Fortbildungen dazu?
Es gibt natürlich in allen Bereichen wie überall laufende Fortbildungen. Da gibt es auch ein verpflichtendes Ausmaß, das jeder Krankenhausapotheker machen muss. Das können sich die Leute aber selbst aussuchen, in welchem Bereich sie sich hinspezialisieren wollen. Also so zum Beispiel wie der Stefan, der macht mehr Anfertigungen oder so wie die Christine, die macht mehr klinische Pharmazie. Und speziell bei klinischer Pharmazie gab es in letzter Zeit einen ziemlichen Hype. Also das möchte man auch in die öffentliche Apotheke bringen. Und da gibt es sehr viele Zusatzausbildungen in dem Bereich. Da gibt es jetzt zum Beispiel den Kurs an der Uni Wien vom Postgraduate Center. Und der bekannteste Kurs, den es überhaupt zum Thema klinische Pharmazie gibt, der ist in Deutschland und zwar an der Uni Tübingen.
Also Christine, du wirst gehypt, dann schauen wir uns einmal deinen Arbeitsalltag an. Wie läuft denn der normalerweise ab?
Ja gut, wir starten um 7 Uhr in der Früh. Wir treffen uns einmal zu einer kurzen Morgenbesprechung, wo wir sagen, wer wird auf die Station gehen und dort arbeiten, wer kümmert sich um den Logistikbereich, wer kümmert sich um die Herstellung. Wir sind ein kleines Team, wir sind 9 Mitarbeiterinnen, es sind alle voll engagiert, voll ausgebildet, jeder hat seine Steckenpferde. Und ich meine, es kann natürlich durchwegs passieren, dass um 7.01 Uhr, wenn man einmal begonnen hat, schon das erste Telefon läutet. Auf der Intensivstation liegt ein Patient, wurde in der Nacht aufgenommen. Er braucht ein ganz spezielles Medikament, das nicht lagernd ist bei uns. Der erste bricht ab und spricht nicht mehr über die Routine vom Tag, sondern setzt sich zum Computer, schreibt einmal an die ganze Kollegenschaft in ganz Österreich aus, wo wäre dann das Medikament verfügbar, klemmt sich hinter das Telefon und ich muss wirklich sagen, ich habe eine Freude mit unserer Community in Österreich. Wir helfen alle zusammen und meistens ist eine halbe Stunde später ein Arzneimitteltaxi quer durch Österreich unterwegs mit dem benötigten Arzneimittel, wenn es wirklich hart auf hart geht.
Was ist denn ein Arzneimitteltaxi?
Arzneimittel sind spezielle Güter, nicht jeder darf Arzneimittel transportieren.
Also sind das wirklich spezielle Fahrzeuge dann
oder die speziell Arzneimittel führen dürfen, die brauchen eine Genehmigung.
Okay, und wenn es so ein Medikament nicht gibt, seid ihr dann so kleine Druiden, die dann selber was zusammenmixen oder?
Alles geht nicht, aber vieles geht sehr wohl. Mhm. Und das ist auch unser Alltag. Es gibt durchwegs immer Lieferausfälle. Wir sind ja besonders stolz darauf, wenn wir es schaffen, dass die Lieferausfälle gar nicht durchdringen zur Ärzteschaft und von den Patienten, wenn wir das abfedern können. Und da verlagert sich durchaus auch vieles in den Produktionsbereich. Und da ist, glaube ich, mein Kollege Stefan der Richtige dafür.
Es war schon deine Überleitung zum Stefan. Stefan, bei euch läuft der Betrieb rund um die Uhr. Was bedeutet das jetzt ganz konkret?
Ja, als Universitätsklinikum und Zentralkrankenanstalt für Südösterreich sind wir rund um die Uhr für unsere Patientinnen und Patienten am Klinikum verfügbar. In Notfällen nicht nur für das Klinikum und für die gesamte Kages, sondern für ganz Österreich. Wie die Christine schon angesprochen hat, wir sind eine kleine Community. Wenn am Wochenende in irgendeinem Krankenhaus ein Arzneimittel dringend benötigt wird, dann helfen wir aus. Wir organisieren den Transport und wir sind da sehr gut vernetzt in Österreich. Ja. So Notfälle wären zum Beispiel Vergiftungen. Hier haben wir Schwermetallvergiftungen oder in der Schwammerlsaison Pilzvergiftungen, Knollenblätterpilz, Schlangenbisse, dann Frostschutzmittelvergiftungen, Digitalisvergiftungen, Schlafmittelvergiftungen, dann zum Teil auch Gerinnungshemmer, die bei schweren Verletzungen, Polytraumata verwendet werden. Also das sind so dringende Arzneimittel, wo wir in ganz Österreich in Notfällen zusammenhelfen als Krankenhausapotheken.
Weil du von Vergiftungen sprichst, ich meine, ich gehe mal davon aus, man weiß nicht immer, was die Ursache der Vergiftung ist. Wie funktioniert denn das dann?
Diese Diagnose wird nicht in der Apotheke gestellt, sondern die wird in der Intensivstation im Zentrum für Akutmedizin zusammen mit Labormedizinern gestellt, indem man sozusagen hier analysiert, was die Vergiftung sein kann. Häufig ist es aber so, dass man aufgrund der Ereignisse ableiten kann, was der Grund der Vergiftung sein kann. Ja, also wenn man gerade ein Schwammerlgulasch gegessen hat und sich nicht sicher ist, welche Pilze da jetzt wirklich enthalten waren oder wenn eine Flasche mit Frostschutzmitteln neben einem Kind aufgefunden wird, dann weiß man das üblicherweise. Ja.
Wenn man euch zuhört, merkt man schnell, Krankenhausapotheken machen weit mehr als Medikamente bereitzustellen. Welche Aufgaben gehören denn dann noch dazu, Christina?
Ja, wir teilen unsere Arbeit gerne in vier große Bereiche ein. Wir nennen das die vier Säulen der Krankenhauspharmazie. Der eine Teil ist einmal die Logistik, die wir schon besprochen haben. Welche Medikamente brauchen wir? Wie lagern wir sie? Wo lagern wir sie? Wie kommen sie sicher auf die Station zum Patienten? Die zweite Säule, ein sehr wichtiger Teil, ist auch der strategische Einkauf. Arzneimittel sind einfach spezielle Güter. Die kann man nicht einfach wie bei Amazon bestellen. Die kommen nicht einfach mit dem Transporter und fallen dann quasi aus dem Arzneimittelschrank heraus. Also es geht wirklich darum, diese zuverlässig, vorausschauend und auch ökonomisch einzukaufen, so dass immer genug da ist, nichts ausgeht, aber trotzdem der Verwurf gering ist. Und es funktioniert wirklich nur in enger Zusammenarbeit mit der eigenen Abteilung, mit dem eigenen Krankenhaus. Wo sind die Bedürfnisse? Wo müssen wir hin? Wir müssen auch achten. Im Winter braucht es andere Produkte, andere Mengen als im Sommer, sei es Antibiotika. Die dritte Säule ist dann die Herstellung von den Arzneimitteln. Das haben wir auch schon besprochen. Das sind Medikamente, die industriell nicht verfügbar sind, eben um Lieferausfälle zu kompensieren. Und dann haben wir die vierte Säule. Ich muss jetzt zugeben, das ist meine Herzensangelegenheit. Das ist, haben wir schon besprochen, im Bereich der klinischen Pharmazie.
Mhm. Stefan, Krankenhausapotheken stellen Medikamente auch selbst her, wie wir jetzt schon gehört haben. Welche sind denn das zum Beispiel?
Genau, also wir stellen Patienten individuelle Rezepturen her, um wirklich individuell auf die Bedürfnisse von Patienten einzugehen. Das wären zum Beispiel speziell für Kinder, für die es wenig zugelassene Arzneimittel gibt, spezielle Darreichungsformen. Das heißt, wenn ein Medikament nur als Tablette zum Beispiel verfügbar ist und ein Kleinkind oder Neugeborenes nicht diese Tablette nicht schlucken kann, dass wir versuchen, das Ganze in eine flüssige Darreichungsform zu bringen zur Verabreichung, dass wir für Kinder auch die Stärke ändern, dass wir verdünnen, entweder mit Flüssigkeit oder mit Pulver, damit wir die Dosis reduzieren können. Und abgesehen von diesen individuellen Rezepturen produzieren wir auch Medikamente in Kleinchargen, die von der pharmazeutischen Industrie nicht produziert werden, weil es zum Beispiel gerade für eine kurze Zeit einen Versorgungsengpass gibt oder weil es sich einfach für die Industrie nicht rentiert, diese Produkte herzustellen, weil der Markt einfach zu klein ist. Das heißt, wir schließen hier eine Lücke, um die optimale Patientinnenversorgung sicherzustellen. Und ein weiterer großer Teil des Herstellungsbereiches ist die Herstellung von onkologischen Therapien, die wir tagesaktuell in der Apotheke zubereiten. Das nennt man zentrale Zytostatika oder Onkologika-Zubereitung. Man kann sich das so vorstellen, ein Patient kommt auf die onkologische Ambulanz oder auf die Tagesklinik. Da wird vom Arzt beurteilt, ob der körperliche Zustand in Ordnung ist. Es werden noch Laborparameter und andere Parameter abgenommen und dann wird beurteilt, ob die Therapie an diesem Tag verabreicht werden kann, ob Dosisanpassungen erforderlich sind. Und der Arzt gibt dann diese Verordnung in ein Computersystem ein, wo es dann zur Apotheke gelangt und der Apotheker führt dann eine Plausibilitätsprüfung durch, schaut, ob die Parameter zusammenpassen, die Dosierungen passen und danach wird es freigegeben und wirklich aktuell von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern für diesen Patienten hergestellt.
Das ist ja auch total spannend, wenn ich mir diese Bereiche, wenn ich euch in der Krankenhausapotheke besuchen darf, ihr habt ja richtig große Reinräume und da kann man nicht einfach so reingehen und rausgehen, sondern da muss man sich mit Haube und Sterilanzug einkleiden und muss dann auch noch durch Schleusen durch, damit da wirklich kein Schmutz hineinkommt. Und wenn man da in der Schleuse drinnen ist, da ist man ja dann nicht nur kurz drinnen, sondern da verbringt es dann ganze Halbtage drinnen, oder?
Genau, also die größte Herausforderung, das größte Risiko bei der Herstellung von diesen sterilen Arzneimitteln, also Infusionslösungen müssen steril sein, das bedeutet, es dürfen keine Keime enthalten sein, ist die Vermeidung von Kontamination durch den Menschen. Der Mensch ist die größte Kontaminationsquelle in so einem Reinraum, weil wir an unserer Hautoberfläche viele Keime einfach haben, die uns als gesunde Menschen für uns nicht schädlich sind. Ja? Und deshalb setzen wir ganz viele Maßnahmen und es ist hochtechnologisch unsere Reinräume aufgebaut und wir müssen viele Maßnahmen setzen, damit wir diese Kontamination vermeiden. Wie die Alex schon gesagt hat, wir schleusen uns hier über verschiedene Schleusen, das sind Räume, die dann immer in die nächste Reinraumklasse führen, in den Kernbereich, den Herstellungsbereich ein, haben entsprechende Ausrüstung, sterile Kleidung, Handschuhe, Mundschutz, Augenbrillen zum Teil und stellen dann eben sterile Arzneimittel her. Und das ist wirklich eine sehr herausfordernde Tätigkeit, wenn man da 3-4 Stunden in diesem Bereich tätig ist. Die Mitarbeiter, aber dennoch die, die diese Arbeit machen, machen sie gerne und mit viel Einsatz und Engagement. Und nur für die Dimensionen, also bei der Zytostatika-Onkologika-Herstellung, stellen wir zum Beispiel täglich an die 150 bis 200 Zubereitungen her, die tagesaktuell auf die Ambulanzen und Tageskliniken-Stationen für onkologische Therapien gehen. Das sind im Jahr ungefähr 65.000 Zubereitungen.
Und wie kann ich mir diese Herstellung so bildlich vorstellen? Habt ihr da so unterschiedliche Gefäße, wo ihr dann überall was rausnehmt und dann zusammenmixt? Oder?
Also, man muss unterscheiden zwischen dieser Zubereitung von onkologischen Therapien. Da schaut es so aus, dass man aus registrierten Arzneimitteln, die es zu kaufen gibt von der Industrie, die aber aufgrund aus Stabilitätsgründen zum Teil noch nicht in Lösung vorliegen oder eben als Konzentrate vorliegen, um die Dosierung individuell auf den Patienten anpassen zu können. Und aus diesen sterilen, fertigen Arzneimitteln wird dann unter sterilen aseptischen Bedingungen, unter Zuhilfenahme von Spritzen und Nadeln, werden dann diese Lösungen mit Trägerlösungen verdünnt, die dann infundiert werden. Man stellt da Infusionsbeutel zum Beispiel her. Das heißt, man führt ein Fertigarzneimittel, überführt man in einen Beutel mit Kochsalzlösung zum Beispiel und das ist dann die fertige Medikation für einen Patienten. Ja?
Ah, okay.
Und in dem anderen Bereich der sterilen Herstellung, was mein Verantwortungsbereich ist zum Beispiel, stellen wir eben wirklich aus Rohstoffen und Wasser, meist Wasser ist das Lösungsmittel, das wir verwenden. Das heißt, wir haben ein Pulver, schaut aus wie gemahlener Zucker. Das sind verschiedene Substanzen, die wiegen wir ein auf einer Waage. Das wird alles digital dokumentiert, damit man die Chargen, die wir verwenden, vom Backmittel, von den Substanzen, aus diesen Rohstoffen stellen wir dann Augentropfen her, Injektionslösungen, Infusionslösungen. Also das ist jetzt dieser Miraculix zum Beispiel. Das heißt, wir machen wirklich aus den Substanzen machen wir dann fertige qualitätvolle Arzneimittel.
Für alle Zuhörer, der Stefan hat keinen langen weißen Bart. Er kann es nur, so wie der Miraculix.
Ja, was der Stefan jetzt eigentlich nicht gesagt hat bei dieser Herstellung von den Medikamenten für die Krebstherapie, das sind ja sehr stark wirksame Medikamente, weil mit denen will man ja einen Krebs bekämpfen. Und das ist ja bekannt, dass die sehr viele Nebenwirkungen machen und deswegen geht es doch nicht nur darum, dass die unter sterilen Bedingungen hergerichtet werden, sondern man muss ja auch die Leute schützen, die das zusammenmischen, weil die dürfen keinen direkten Kontakt mit diesen Krebsmedikamenten haben, weil bei denen könnte das dann ganz furchtbare Reaktionen auslösen. Deswegen ist das oft so, also das ist auch für mich faszinierend, weil in der öffentlichen Apotheke könnten wir sowas gar nicht machen, dass die Leute dann also hinter einer Glaswand arbeiten und da mit Gummihandschuhen nur zur Waage zufahren. Also das schaut ganz spektakulär aus, aber das können wir im Podcast halt leider nicht herzeigen.
Mhm. Genau, das nennt man Isolator, was die Alex da beschreibt. Das ist eine Werkbank, die nur Handschuhe zum Eingriff hat. Das heißt, man ist komplett physisch von dem Produkt getrennt als Mitarbeiter, um zu verhindern, dass einerseits das Produkt kontaminiert wird, wie ich beschrieben habe, und andererseits auch die Mitarbeiter durch diese gefährlichen Substanzen hier beeinträchtigt werden. Das ist auch der Sinn dahinter, warum man das zentral in einer Apotheke macht, diese Zubereitungen, und nicht vor Ort auf den Stationen, auf den Ambulanzen, dass man im Krankenhaus eine Stelle hat, die spezialisiert ist für die Arbeit mit diesen gefährlichen Substanzen und man diese Substanzen nicht überall am Klinikum verteilt an verschiedenen Orten sozusagen hat und hier die Gefahr hat, dass die Mitarbeiter damit kontaminiert werden.
Wenn man so einen Isolator in einem Film sieht, dann weiß man, dass danach irgendwas Schreckliches passiert. Ist bei euch schon einmal irgendwas passiert?
Nein, bisher Gott sei Dank noch nie.
Okay.
Aber man muss sagen, es gibt da ein ganz ausgefeiltes Notfallmanagement. Das muss es in solchen Fällen immer geben, was passiert, wenn man was verschüttet, wenn man irgendwas zerschlagt oder so, weil das könnte dann eben wirklich ganz gefährlich werden. Deswegen ist es in diesem System ja auch so, dass da nicht ein Apotheker allein arbeitet, sondern man hat da immer das sogenannte Vier-Augen-Prinzip. Das heißt, du sitzt dann noch irgendjemand anderer bei einem Bildschirm und schaut, stimmt das wohl, was der da einwiegt, beziehungsweise man muss das am Computer, glaube ich, auch immer irgendwie abklicken, sonst lässt dann das System nicht weiterarbeiten.
Genau. Die meisten unserer Herstellungen werden eben von einem Computer, von einem Rezepturprogramm begleitet. Das heißt, da poppt auf einem Bildschirm auf, wiege so und so viel Gramm einer Substanz ein oder entnehme so und so viel Milliliter aus einem Fertigarzneimittel und dann kommen immer die nächsten Schritte und man wird schrittweise sozusagen durch diese Herstellung geleitet und die Arbeit der Apotheker ist eben diese Anlage dieser Rezepturen und die Begleitung und Sicherstellung der Qualität während der Produktion.
Ja. Genau, also es ist ein Unterschied, ob jetzt jemand die Krebstherapie kriegt und 70 Kilo hat oder ob das ein Kind mit 20 Kilo kriegt, dann hat man eben unterschiedliche Dosisstärken. Und es ist ja auch oft, es hängt dann gerade bei einer Krebstherapie ab, so wie der Stefan schon gesagt hat, da wird ja vorher ein Blutbild gemacht und wenn man sieht, das Blutbild ist jetzt nicht so toll, dann kann man vielleicht nicht so eine ganz hochdosierte Chemotherapie bekommen, wie ursprünglich geplant war. Und auf das muss die Apotheke dann immer ganz schnell und individuell reagieren können.
Da habt ihr ja wirklich eine Riesenverantwortung, muss man sagen. Und man braucht wahrscheinlich auch ruhige Hände zum Arbeiten.
Ja, also die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die an diesen Werkbänken arbeiten, das muss man auch noch einmal betonen, das sind meistens keine Apotheker, sondern das sind BKAs, die bei uns diese Tätigkeit ausführen. Da wirklich Hut ab von diesen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Und da kann man an dieser Stelle ein großes Danke aussprechen, weil das sind eben keine einfache Arbeitsbedingungen. Die stehen irrsinnig unter Stress, weil sie so viele Therapien am Tag zubereiten. Und das ist wirklich sehr herausfordernd.
Eine große Herausforderung ist auch die Logistik am LKH Graz. Wie sieht die aus?
Ja, also vielleicht nur ganz kurz ein paar Kennzahlen. In Summe sind wir als Apotheke am Klinikum für 20.000 unterschiedliche Produkte verantwortlich, die wir bestellen und kommissionieren. Ja, das heißt, es sind immer so ungefähr 200.000 Packungen in der Apotheke in verschiedenen Lagerbereichen lagernd. Ja. Wir legen großen Wert darauf, dass wir in diesem Logistikbereich hohe Qualitätsanforderungen erfüllen und dass wir schauen, dass die Medikamente unter den vorgeschriebenen Lagerbedingungen gelagert werden. Wir haben Tiefkühlschränke, wir haben einen Kühlraum, wir haben einen Raum für Lagerware für temperaturgeführte Arzneimittel und dann haben wir einen Kommissionierautomaten. wo meistens so 60.000 Arzneimittel lagern. Und zusätzlich haben wir noch ein Palettenlager, das bis 4 Meter, 5 Meter hoch ist, wo wir große Infusionslösungen lagern. Ja, all unsere Lagerbereiche sind permanent monitiert. Das heißt, die Temperatur und die Raumluftfeuchte wird permanent aufgezeichnet. Und wenn der Wert gewisse Alarmgrenzen über- oder unterschreitet, erfolgt eine automatische Alarmierung. Das heißt, wir legen großen Wert auf die Lagerung und auf Qualität. Und die Logistik, weiteren Logistikschritte sind, also Stationen fordern über unser Warenwirtschaftssystem an. Es wird in der Apotheke kommissioniert. 50% der Kommissioniertätigkeit erfolgt vollautomatisch durch unseren Kommissionierautomat. Das heißt, es gibt Transportkisten, die einen Barcode enthalten. Das heißt, man weiß zu jedem Zeitpunkt, welches Medikament in welcher Kiste lagert. Und diese Kisten, in die dann kommissioniert wird, werden dann über Transportwegen, die wiederum eine Identifikationsnummer haben und diesen Kisten zugeordnet wird, dann am Klinikum, und das Klinikum hat ja eine Fläche von 60 Hektar, über ein unterirdisches Tunnelsystem ausgeliefert. Das ist Teil unserer Betriebslogistikabteilung, und über dieses Logistiksystem können wir die Auslieferung von den Medikamenten auf die Stationen vollständig nachvollziehen. Das kann man sich vorstellen wie so eine Sendungsverfolgung, wenn man von der Post ein Paket erwartet. Ja. Das heißt, wir haben diesen Prozess voll unter Kontrolle und wir legen da großen Wert auf Qualität.
Ich gehe davon aus, dass im unterirdischen Tunnelsystem jetzt nicht der Paketdienst herumfährt, oder? Wie läuft das ab?
Na genau, wir haben da E-Schlepper. Das heißt, es gibt ein Zugfahrzeug und dann werden Transportkisten hinten angehängt. Und das sind eben keine Apothekenmitarbeiter, sondern Mitarbeiter der Transportlogistik, die dann die Waren, die wir bereitstellen und kommissionieren, die Apothekenwaren dann sozusagen ausliefern. Ja? Mhm. Und um die Waren und die Medikamente vor fremdem Zugriff zu schützen, ist jede Kiste verplombt und jeder Transportwagen noch einmal verplombt. Und man kann das Ganze eben zu 100% nachvollziehen.
Bei der Christine schaut das ja ein bisschen anders aus, weil die Elisabethinen, die sind doch ein bisschen kleineres Haus. Aber auch da ist es, also wenn ich sie besuchen gehen darf, als Apothekerin in der öffentlichen Apotheke, wir haben da eine Lade, da sind dann 3 Packerl Antibiotika drinnen und dort stehe ich dann und da steht dann eine Palette mit ganz teuren Antibiotika, die ich vielleicht einmal im Jahr brauche und die ist dann riesengroß, also die hat dann circa Hüfthöhe bei mir, das ist immer, also für mich ist das einfach sehr spannend, schon als normaler öffentlicher Apotheker das zu sehen und ich denke mir, als Laie kann man sich überhaupt nicht vorstellen, nämlich auch welche Werte da in diesen Krankenhausapotheken lagern.
Von welchen Werten sprechen wir da?
Das musst du die Kolleginnen fragen.
Ich weiß nicht, ob man das so überhaupt in Zahlen ausdrücken kann. Aber man muss auch unterscheiden. Es gibt Arzneimittel, die sind im einstelligen Bereich von den Kosten her. Und dann haben wir Medikamente, die kosten Millionen. Beziehungsweise die ganzen Therapien für Patienten kosten Millionen. Nicht umsonst haben wir die Diskussion um die Arzneimittelkosten. Mhm. Tatsache ist, es gibt einfach immer neuere, bessere Therapien, die halt auch dementsprechend viel kosten.
Mhm. Die landen aber dann weniger in den Fondskrankenhäusern, sondern das sind eigentlich alle immer im Klinikum bei dir. Ich glaube, das ganz bekannteste, teuerste Medikament für einen seltenen Gendefekt ist das Zolgensma.
Genau, also 1 bis 3, 4 Mal im Jahr kommt auch dieses Medikament bei uns zur Anwendung. Das ist eben bekannt dafür, dass es derzeit das teuerste Medikament am Markt ist, dieses Zolgensma.
Wie sieht denn das aus? Ist das ein flüssiges Mittel oder Tablettenform? Oder?
Es ist was Flüssiges und schaut aus wie jedes andere, eine Durchstechampulle, also ganz unscheinbar.
Ja, und genau. Weil du sagst, das teuerste, was kostet so ein Flaschel?
Ja, zwischen 1 und 2 Millionen.
Wow. Und warum ist das so teuer?
Naja, man muss bedenken, dass die Pharmaindustrie da viel Geld in Forschung und Entwicklung steckt, diese Medikamente dann für eine gewisse Zeit einen Patentschutz erfahren, ja, und nach diesem Patentschutz gibt es dann die Möglichkeit für Mitbewerber sozusagen hier auch ein ähnliches Präparat auf den Markt zu bringen. Das nennt man dann Generikum oder Biosimilar bei biologischen Arzneimitteln. Und in dieser Zeit hat die Pharmafirma natürlich ein Interesse und sonst würden sie auch nicht wirtschaftlich betrieben werden, die Forschungs- und Entwicklungskosten hereinzuspielen. Ja. Und bei seltenen Erkrankungen, die zum Beispiel in unserem Bereich jetzt vielleicht 1, 2, 3 Mal im Jahr diese Therapie benötigen, kann man sich vorstellen, dass das jetzt nicht in Massen verkauft wird eben, ja, und die Entwicklungskosten sind aber genauso hoch wie für so einen Blockbuster sozusagen, ja, der häufiger verkauft wird, und da muss man dann anscheinend den Preis für die einzelne Gabe halt entsprechend anpassen, ja.
Aber kann, solange dieser Patentschutz aufrecht ist, kann da dann verlangt werden, was man will, oder gibt es da dann schon auch Regulatoren?
Es gibt da durchaus Regulatoren. Da ist ja jetzt zum Beispiel eine Arzneimittelkommission neu eingeführt worden, noch unter dem letzten Gesundheitsminister Rauch. Und die entscheidet dann, ob man so ein Präparat in Österreich wirklich finanzieren möchte oder ob man nicht mit etwas anderem auch durchkommt. Und es gibt ja auch in jedem Krankenhaus die sogenannten Heilmittelkommissionen, weil wir eben gesagt haben, die Apothekerinnen und Apotheker sind ja dort nicht nur für die praktische Arbeit zuständig, sondern die müssen dann eben auch beraten. Gibt es da vielleicht was Ähnliches, was günstiger wäre? Und es gibt ja dann auch in jedem Krankenhaus die sogenannte Hausliste. Vielleicht möchtet ihr erzählen, was das ist, nachdem der Stefan schon Generika angesprochen hat.
Ja gut, die Hausliste wird in einem Gremium beschlossen, das nennt sich Arzneimittelkommission. Da sitzen Vertreter von allen Abteilungen des Krankenhauses drinnen, von dem jeweiligen Krankenhaus ist ein Vertreter von der Apotheke natürlich, und da wird gemeinsam aus ökonomischen Gesichtspunkten und auch aus Gesichtspunkten, was ist der Bedarf an Medikamenten in diesem Krankenhaus, beschlossen, welche Arzneimittel vorrätig sind und sozusagen, wir nennen das, gelistet sind und im Krankenhaus in Verwendung sind. Kommt ein Patient, der etwas anderes braucht, was in dieser Kommission nicht beschlossen wurde, es gibt immer Einzelfallentscheidungen, aber die laufen dann extra mit extra Antrag.
Und das ist auch der Grund für alle, die schon einmal stationär in einem Krankenhaus waren, weshalb man häufig nicht mit demselben Medikament, das man vom niedergelassenen Arzt verordnet bekommen hat, im Krankenhaus der weiter therapiert wird, weil bei der Aufnahme wird eben auf die Hausliste umgestellt. Und im Gegensatz zu öffentlichen Apotheken haben wir im Krankenhaus eben von einem Wirkstoff bzw. von einer Stärke immer nur ein Präparat von einer Firma auf Lager. Und so kommt es dann im Zuge des Krankenhausaufenthaltes zu diesen Umstellungen.
Genau, weil also vorher gesagt worden ist, ich habe 60.000 unterschiedliche Präparate, eine öffentliche Apotheke kann schon durchaus auch 10.000 haben, aber die haben dann halt, wenn ich jetzt da einen Wirkstoff nennen darf, sagen wir einen Cholesterinsenker, Simvastatin, den haben wir dann in 3 verschiedenen Stärken von circa 20 verschiedenen Firmen, also wir haben dann 3 Laden voll, was praktisch immer das Gleiche ist. Und die Krankenhausapotheke, die hat nur eine Packung. Und das ist dann beim Entlassungsmanagement durchaus auch immer ein Thema, wenn die Leute aus dem Krankenhaus rauskommen und da steht dann auf dem Entlassungsbrief was anderes drauf, wie du schon gesagt hast. Und manchmal weiß dann auch der Hausarzt, der weiterverordnet, gar nicht, dass das das gleiche Medikament ist, weil das zufälligerweise ganz anders heißt und schreibt es dann neu auf. Mhm. Deswegen ist eben auch Entlassungsmanagement ein ganz wichtiger Bereich in der klinischen Pharmazie.
Okay. Wie werden eigentlich Krankenhäuser versorgt, die keine eigene Krankenhausapotheke haben?
Also Krankenhäuser, die keine eigene Krankenhausapotheke haben, müssen ihren Arzneimittelbedarf von einer Apotheke aus dem europäischen Wirtschaftsraum beziehen, ja. Das heißt, bei unseren öffentlichen Krankenanstalten, der KAGES zum Beispiel, ist es einfach so, dass diese den Bedarf von Krankenhausapotheken innerhalb der KAGES beziehen, weil die ja auch Apotheken im europäischen Wirtschaftsraum sind, ja. Für private Krankenanstalten ist das individuell organisiert, ja. Die haben eine zum Teil öffentliche Apotheken aus Österreich, die sie beliefern, oder andere Krankenhausapotheken, was auch möglich sind. Aber diese Krankenhäuser haben meistens ein sogenanntes Medikamentendepot, was zum Teil von der Pflege oder von pharmazeutisch-kaufmännischen Assistentinnen und Assistenten betreut wird. Das heißt, ein kleines Arzneimittellager für dieses Krankenhaus, was aber eben, wie schon eingangs erwähnt, im Zuge dieser Konziliarapothekertätigkeit quartalsweise von einem Apotheker inspiziert und überprüft wird. Aber die Verantwortung für Arzneimittel in solchen Krankenhäusern, die keine Krankenhausapotheke betreiben, liegt eben beim ärztlichen Direktor, bei der ärztlichen Leitung, ja. Und der delegiert dann gewisse Tätigkeiten.
Mhm. Schauen wir weiter zur Patientensicherheit, Stefan. Patientensicherheit beginnt ja lange, bevor ein Medikament beim Patienten ankommt. Welchen Beitrag leistet die Krankenhausapotheke dazu?
Ja, genau. Also im Grunde bei all unseren Tätigkeiten steht der Patient und die Sicherheit für den Patienten im Mittelpunkt. Und es beginnt zum Beispiel beim Einkauf und bei der Beschaffung von Medikamenten, dass wir uns, bevor wir eine Bestellung bei einem Lieferanten tätigen, versichern, dass dieser berechtigt ist, mit Arzneimitteln zu handeln und entsprechende Zertifikate und Qualitätsdokumente einholen. Und erst danach wird zum Beispiel ein Lieferant bei uns im Wirtschaftssystem angelegt. Ja, das Ganze nennt man Lieferantenqualifizierung im Fachjargon. Ja, dann habe ich schon angesprochen, welch großen Wert wir auf Qualität legen im Bereich der Versorgung der Station durch unsere Temperatur und Monitoring der Räume und die Überwachung der Lagerräume und die Überwachung des Transports. Das heißt, das sind alles Maßnahmen im Bereich der Logistik, die zur Patientensicherheit beitragen. Im Bereich der Herstellung ist es so, dass wir einen großen Aufwand betreiben, um die Qualität der Herstellungen sicherzustellen. Und das ist irrsinnig wichtig, weil wenn man 170.000 einzelne Einheiten, Abgabeeinheiten, Fläschchen, Spritzen, Infusionsbeutel im Jahr herstellt, kann man sich vorstellen, wie viele Patientinnen wir erreichen. Und wenn da irgendwas einmal kontaminiert ist oder die Qualität nicht passt, dann wäre das fatal. Also das ist der Worst Case, den wir alle ausschließen wollen. Deshalb legen wir großen Wert auf die Etablierung eines sogenannten pharmazeutischen Qualitätssystems. All unsere Rohstoffe werden bei Wareneingang, wenn sie zu uns geliefert werden, vom Kontrolllabor überprüft auf geeignete Qualität. Und das Gleiche passiert dann auch noch mit den Produkten, die wir herstellen. Ich habe gesagt, wir stellen zum Teil so Kleinchargen her, um sozusagen diese Lücke zu schließen, zwischen die Industrie nicht erfüllen kann. Und diese Chargen werden dann auch, bevor sie an den Patienten gelangen, vom Kontrolllabor, wir haben ein eigenes Kontrolllabor, was von Apothekern betreut wird in der Apotheke, auch noch einmal überprüft. Das heißt, es wird großer Wert darauf gelegt, dass die Qualität unserer Arzneimittel, sowohl der zugekauften als auch der selbst hergestellten, stimmt und dass es da zu keinen Zwischenfällen kommen kann. Und eine weitere Maßnahme kann, glaube ich, die Christine besser schildern, ist dann der Beitrag der klinischen Pharmazie zur Patientensicherheit. Und da darf ich gleich überleiten.
Ja, du nimmst mir schon mehr Arbeit weg.
Entschuldige. Aber das ist jetzt, glaube ich, aufgelegt. Ja? Die klinische Pharmazie steigt dann ein, weil die beste Therapie und das teuerste Arzneimittel hilft einfach nicht, wenn es den Weg zum Wirkort beim Patienten nicht findet. Und da gibt es viele Gründe. Und das ist genau, wo wir klinische Pharmazeuten dann auch einsteigen und versuchen zu unterstützen. Kann der Patient seine Tabletten schlucken? Kann er damit hantieren? Kann er die Devices bedienen, also kann er mit dem Pen umgehen. Und wenn man ein bisschen hinten nachfragt, merkt man oft, wie oft Patienten Medikamente nicht einnehmen oder Gaben auslassen, weil es halt mühsam ist, weil es gerade schwierig gegangen ist, weil die große Tablette nicht hinunter will, weil der Geschmack schlecht ist, weil die Tablette zu groß ist. Da versuchen wir wirklich helfend und unterstützend zur Seite zu stehen.
Was versteht man eigentlich überhaupt unter klinischer Pharmazie? Kurz zusammengefasst.
Ganz allgemein, das Ziel der klinischen Pharmazie ist, eine sichere und eine wirksame Arzneimitteltherapie für jeden einzelnen Patienten sicherzustellen. Und es geht nur in enger Zusammenarbeit mit den Ärzten und mit der Pflege. Und es ist auch der Grund, warum die klinischen Pharmazeuten nicht in der Apotheke, nicht im Reinraum zu finden sind, sondern wirklich auf der Station bei den Patienten. Wir nehmen an Visiten teil, wo man wirklich ganz am Patienten ist und wirklich die Bedürfnisse des individuellen Patienten sieht. Denn man bezeichnet uns oft, oder oft heißt es, die Pharmakologen kommen. Aber die Pharmakologie ist einfach die Basis unseres Wissens über die Arzneimittel. Sehr wichtig, aber wir blicken dann über den Tellerrand der Pharmakologie hinaus. Wir machen Pharmazie. Und Pharmazie heißt auch, was sind die Wechselwirkungen, was sind die Nebenwirkungen, aber auch, wie kommt das am besten zum Patienten, wie kann der Patient mit dem Medikament am besten umgehen. Und zum Beispiel von den Schluckstörungen möchte ich nochmal zurückgreifen und da habe ich jetzt auch eine kleine Anekdote mit. Wir hatten bei einer Visite auf der internen Station eine Patientin. Die Internistin war schon ratlos, die Patientin war top eingestellt mit den Medikamenten nach dem neuesten Stand der Wissenschaft. Sie hat wirklich alles gehabt, aber ihre Blutzuckerwerte wollten und wollten einfach nicht besser werden. Dann war die Situation, dass es schon Mittagszeit war, dass das Essenstablett abserviert wurde und sie behielt sich das Messer in der Hand, das Buttermesser. Und dann haben wir gefragt, warum braucht sie denn das Buttermesser? Ja, damit muss sie ihre Tabletten zerschneiden, weil sonst kann sie sie gar nicht schlucken. Und wenn sie die Tabletten aber zerschneidet, dann hat sie uns gezeigt, sie hatte aus einer Tablette 7 Bröseln gemacht. Wenn sie diese zerschneidet, dann pickt das natürlich schier im Mund, das schmeckt bitter, das geht nicht hinunter und in Wirklichkeit hat sie viele, viele Dosen einfach ausgelassen. Hm. Und es war einfach der Grund, warum auch die Therapie nicht funktioniert hat.
Okay.
Ich bin mit der ganzen Medikation mal losgestartet. Wir haben gesucht, wo gibt's kleinere Tabletten, welche Hersteller machen eben eine bessere, eine leichter schluckbare Form von diesen Medikamenten, wo gibt's Kombinationspräparate, was kann man weglassen, weil die Therapie nicht mehr unbedingt notwendig ist. Und wir haben wirklich von über 20 Tabletten auf 8 zu schluckende Tabletten oder Kapseln einfach hinunter reduzieren können. Und das hat wunderbar funktioniert. Und das ist Pharmazie. Das sind vielleicht banale Beispiele, aber mit großer Wirkung.
Mhm. Fällt dir noch ein Beispiel ein?
Ein Beispiel zum Entlassungsmanagement. Auch eben an diesen Übergängen versuchen wir wirklich helfend einzugreifen. Wir hatten eine Patientin auf der neurologischen Station. Das ist jetzt schon viele, viele Jahre her. Und dazu muss man sagen, wenn man als Pharmazeut bei der Visite dabei ist, ist man in einer beobachteten Position. Man bespricht schon vorher die Medikation mit den Ärzten, aber dann kann man beobachten und auch schauen, wie geht's dem Patienten damit? Hat er Nebenwirkungen? Gut, und die Patientin bekam ein neues Medikament verordnet von der Ärztin. Die hat sie wirklich erklärt, einmal in der Woche einnehmen, nüchtern einnehmen, 2 Stunden Pause machen zu einem anderen Medikament. Also es war wirklich eine eingehende Aufklärung und ich habe einfach in meiner Beobachterposition gesehen, die Patientin nickt tapfer, aber das kommt nicht an. Bin dann nach der Visite noch einmal zu ihr hineingegangen.
Wie hast du das gesehen?
Das sieht man am Blick mit Nicken und nicht verstehen.
Okay.
Und ich habe sie dann gefragt, ob ich noch einmal kommen soll und mit ihr das durchbesprechen soll. Sie war sehr dankbar. Wir haben einen Zettel genommen und mit ihr zusammen aufgeschrieben, wie sie das einnehmen soll am besten. Na gut, dann kam die Entlassung und ein paar Tage später rief mich meine Freundin von der Obersteiermark an. Sie hat meine Schrift erkannt auf diesem Zettel, wo wir aufgeschrieben haben. Und die Patientin stand dort und hat zu ihr gesagt, danke, Sie brauchen mir nichts mehr erklären. Ich weiß das genau und genau so werde ich es machen, weil so habe ich es verstanden.
Ja, das ist ganz wichtig, wow. Weil wenn die Leute oft entlassen werden, ich habe das selbst schon erlebt, da geht es um ein spezielles Osteoporose-Medikament, das darf eben nur einmal in der Woche und unbedingt auf nüchternen Magen eingenommen werden. Und wichtig ist aber dann grundsätzlich, damit das Osteoporose-Medikament wirken kann, ist, dass dann Calcium und Vitamin D dazu eingenommen wird, aber eben nicht gleichzeitig, sondern mit 2-stündigem Abstand. Und diese Nachricht ist etwas komplex, weil wenn der Arzt viele Infos auf einmal vermittelt, dann verstehen die Leute nur, das gehört gemeinsam eingenommen, was ja grundsätzlich stimmt, aber eben nicht gleichzeitig. Und ich fische immer wieder Kunden auch in der öffentlichen Apotheke heraus, die das dann Wochen oder Monate lang gemeinsam eingenommen haben und das ist bei so einem teuren Medikament hast dann eigentlich kein Benefit, weil das wird dann unverdaut ausgeschieden, mehr oder minder.
Ich verstehe das total, also ich sage jedes Mal, wenn ich in der Apotheke bin, bitte schreiben Sie mir alles auf die Verpackung rauf, weil ich glaube, ich habe schon wieder vergessen, wenn ich rausgegangen bin, wie man das jetzt in welchen Abständen und wann einnimmt.
Naja, vor allen Dingen, man muss sich das vorstellen, es ist für den Patienten ja auch eine Stresssituation, der kriegt da irgendeine ärztliche Nachricht vermittelt, die sehr oft nicht irgendwie positiv sein wird und der verarbeitet das noch immer geistig und dann wird ihm aber schon erklärt, diese Tablette 1 nehmen, so Tablette 2, so Tablette 3 und ja, das ist dann sehr viel. Deswegen ist gut, wenn es nicht nur der Arzt sagt, sondern wenn es dann eben auch noch hinten nachgeschaltet den Apotheker gibt, zuerst in der Krankenhausapotheke und dann auch noch mit den Apotheker im öffentlichen Bereich, dass die Nachricht dann irgendwann ankommt.
Mhm. Christine, weil du die Zusammenarbeit zwischen Krankenhaus, Apothekern, Ärztinnen, Ärzten und Pflegekräften vorhin angesprochen hast, hat sich die in den vergangenen Jahren irgendwie verändert?
Durchaus. Wir sind nicht mehr so Exoten auf der Station. Vor 10 Jahren, als ich wirklich auf der Station mit der Arbeit angefangen habe, kam wirklich die Frage, was? Mitarbeiter kannten mich ja. Was machst du da? Warum bist du nicht in der Apotheke? Warum bist du da? Hat mich veranlasst, dass ich einen Artikel in der Mitarbeiterzeitung geschrieben habe. Was macht die Apothekerin da auf Station? Und einfach versucht, so wie jetzt zu erklären, was wir denn da vormittags lang machen und wie wir helfen können. Und ja, mittlerweile sind wir keine Exoten mehr, mittlerweile sind wir willkommen, sehr willkommen und sehr geschätzt und die schönste Belohnung oder die schönste Anerkennung ist einfach, wenn ich von der Visite mit meinem Visitenwagen quer durchs Haus wieder in die Apotheke zurückgegangen bin, dass dann andere Ärzte von anderen Visitenteams sagen, was, warum kommst du nicht einmal mit mir mit, wann kommst du bitte mit mir mit?
Ja, aber ich glaube, das ist auch nicht in allen Krankenhäusern gang und gäbe, oder?
Also ich kann jetzt nur von meinen Krankenhäusern sprechen, in denen ich gearbeitet habe. Wir haben das natürlich aufgebaut über Jahre, diese Form der Zusammenarbeit und der klinischen Pharmazie. Und es funktioniert total toll. Gegenseitige Wertschätzung Und ja, ich habe noch ein Beispiel. Wir haben immer die Mitarbeitereinführung gemacht mit den neuen Ärzten und haben uns als Apotheke vorgestellt, was wir machen, wie wir zusammenarbeiten, dass überall, wo Medikament oben steht, ein Apotheker gefragt werden kann dazu. Und da waren zwei junge Anästhesiefachärzte und der erste hat gesagt, mei, total klasse, in Wien hatte ich das auch in meiner Apotheke auf der Intensivstation, seid ihr wohl da auch vor Ort? Ich konnte ihn beruhigen, ja passt, wir sind da auch da, wir werden euch weiterhelfen. Und der zweite Kollege war sehr nett und hat ganz ehrlich gefragt, was macht sie denn? Schauen, ob die Medikamente zusammenpassen, Wechselwirkungen. Gut, wir haben es ihm erklärt und ein paar Wochen später, also er kannte dann unsere Telefonnummer und er wusste durchaus, wo er seine Informationen herbekommt und wir waren ein tolles Team und haben knifflige Fragestellungen gemeinsam gelöst.
Ja, schön, wenn die Arbeit auch anerkannt wird, gell? Alexandra, die klinische Pharmazie spielt inzwischen auch außerhalb der Krankenhäuser eine immer größere Rolle. Wie entwickelt sich dieser Bereich?
Das hat damit zu tun, dass die Bevölkerung immer älter wird, leider nicht gesund ist und deswegen auch ganz viele Arzneimittel braucht. Und deswegen machen auch immer mehr Apothekerinnen in öffentlichen Apotheken so eine Zusatzausbildung in klinischer Pharmazie und versuchen dann im niedergelassenen Bereich mit Hausärzten gemeinsam oder vor allen Dingen in Kombination mit Primärversorgungseinheiten das Gleiche zu machen, was die Christine direkt am Krankenhausbett macht. Das heißt, wir versuchen da eben auch die Anzahl der Arzneimittel zu verringern oder zumindest die Anzahl der Dosen, die täglich eingenommen werden müssen. Oder wir schauen, das hatte ich letzthin einmal, bei Patienten, die laktoseintolerant sind und wenn es da 5 Parallelanbieter gibt, dann schaut man natürlich, gibt es da vielleicht eine Tablette, die laktosefrei ist und kann ich die dann dem Patienten empfehlen. Also das ist alles Bereich klinischer Pharmazie.
Wie versteht es? Ruft ihr dann den Arzt an und gebt Empfehlungen ab oder?
Genau, das ist also entweder fragen uns die Patienten direkt in der Apotheke oder es gibt auch mit einigen Apotheken Kooperationen mit Arztpraxen, da kann man dann zur Beratung hingehen oder der Arzt überweist unter Anführungszeichen den Patienten dann direkt zu mir in die Apotheke und entweder bekomme ich dann nur die Unterlagen des Patienten oder der Patient kommt auch direkt und schildert mir sein Problem. Also das mache ich bei uns in der Apotheke auch in Zusammenarbeit mit unserem Primärversorgungszentrum.
Okay.
Das hat natürlich auch den Vorteil, ich kann natürlich auch den Patienten allein nur beraten, aber wenn ich das in Kombination mit einem Arzt mache, dann weiß ich auch sicher, dass diese Empfehlungen, die ich mache, umgesetzt werden ärztlicher Seite.
Okay. Stefan, welche Rolle spielen Digitalisierung und künstliche Intelligenz heute bereits in eurer täglichen Arbeit?
Also derzeit in unserer täglichen Arbeit noch eher eine untergeordnete Rolle. Ich habe schon erwähnt, dass zum Beispiel 50% unserer Kommissioniertätigkeit von einem Automaten erfolgt. Aber für die Zukunft gibt es da ein großes Potenzial, was in verschiedenen Bereichen möglich ist. Zum Beispiel beginnt das schon bei der Verordnung durch den Arzt in der elektronischen Fieberkurve beispielsweise, wo computergestützte Systeme die ärztliche Entscheidung unterstützen und schon auf Wechselwirkungen und Interaktionen von Arzneimitteln zum Beispiel aufmerksam machen können. In weiterer Folge ist es dann in der im Medikationscheck, klinisch-pharmazeutische Betreuung von den Apothekern, können solche Systeme dann in weiterer Folge dann auch wieder unterstützen. Dann, wenn man die Logistik anschaut, wie die Tablette dann zum Patienten kommt, gibt es zum Beispiel an der MedUni Graz gemeinsam mit dem Uniklinikum ein Forschungsprojekt, wo das Austeilen der Tabletten durch die Pflege durch ein KI-unterstütztes System überprüft wird. Ja, also man muss sich das so vorstellen, derzeit werden ja ganze Packungen auf die Stationen geliefert und die Pflege macht dann entweder im Nachtdienst oder irgendwann am Tag, einzelt sie dann aus diesen Packungen für jeden einzelnen Patienten laut Verordnung in der Fieberkurve die Tabletten aus in sogenannte Dispenser, die dann ans Patientenbett gebracht wird. Ja.
Das sind diese blauen Schachteln, das kennt ja jeder mit dem Schieber und mit den vier...
Von Oma und Opa kennt man das.
Genau. Mit den 3 bis 4 Fächern, wo dann ganz viele Tabletten drinnen sind. Und weil der Stefan gerade vorher die elektronische Fieberkurve angesprochen hat, sehr viele ältere Leute werden das ja noch kennen. Früher hing ja auf jedem Krankenhausbett so ein Zettel drauf, da ist dann die Temperatur eingetragen worden und möglicherweise Gewicht und die Arzneimitteltherapie und was alles für Untersuchungen gemacht werden. Es ist eben die sogenannte Fieberkurve und die war früher handgeschrieben und Ärztehandschriften sind ja bekannt, dass die nicht so gut lesbar sind. Deswegen war die Umstellung auf eine elektronische Fieberkurve, also dass das alles digitalisiert ist, das ist schon ein sehr großer Fortschritt und auch ein sehr großer Sicherheitsfaktor.
Ja, und zurückzukommen auf diesen Prozess des Auseinzelns durch die Pflege. Die Arbeitsgruppe von Professor Sendelhofer am Klinikum arbeitet da an einem System. Dieser Prozess des Auseinzelns sollte im Idealfall im Vier-Augen-Prinzip passieren, weil natürlich da die Gefahr besteht, dass man Tabletten verwechselt, falsche Dosierungen vom gleichen Präparat hier für die Patienten auseinzelt. Ja. Und um hier Personal einerseits einzusparen oder für andere Tätigkeiten freizumachen und um auch die Sicherheit zu erhöhen, kann man jetzt einen Dispenser in eine Fotokammer stecken, da wird ein Foto gemacht und ein Computersystem erkennt dann die einzelnen Tabletten und weist genau darauf hin, ob das Austeilen sozusagen erfolgreich war oder ob hier ein Fehler vorliegt, ja. Und das ist gerade ein Forschungsprojekt am Klinikum. Wenn man diesen Prozess dann vollautomatisiert durchführen möchte, also sozusagen diese Tätigkeit überhaupt nicht mehr der Pflege überlässt des Auseinzelns, gibt es sogenannte Unit-Dose-Systeme. Das sind Automaten, die Tabletten in einzelne Plastiktüten verpacken. Auf jeder Plastiktüte steht der Einnahmezeitpunkt, der Name des Patienten, eventuell ein Strichcode, über den der Patient identifiziert werden kann. Und man hat sozusagen eine patientenindividuelle Logistik, dass nicht mehr ganze Packungen auf die Stationen geliefert werden, sondern wirklich die tägliche Medikation für einen Patienten direkt von der Apotheke ans Krankenbett geliefert wird. Ja. Also das sind so Zukunftsvisionen, die zum Teil schon im Einsatz sind, in europäischen, aber auch in österreichischen Krankenhäusern. Ein Forschungsprojekt, das gerade am Klinikum durchgeführt wird. Und es gibt sozusagen viele Ansätze, wie man hier Digitalisierung, KI, Automatisierung nutzen kann. Auch in der Herstellung. Es gibt in einigen Apotheken, es gibt schon Roboter, die diese Zubereitungen von onkologischen Therapien sozusagen übernehmen. Es gibt Roboter, die andere Herstellungsschritte machen. Der Vorteil natürlich, der Roboter hat diese Hautflora, der ist nicht besiedelt durch Keime und das Risiko ist wieder geringer, dass man hier das Produkt kontaminiert und man spart zusätzlich natürlich Personal, das in anderen Stellen wieder eingesetzt werden kann.
Ja. Hast du da Bedenken, dass dein Job irgendwann nicht mehr benötigt wird oder gibt es Bereiche, wo du sagst, da bleibt der Mensch unverzichtbar?
Also ich habe da absolut keine Bedenken, vor allem wenn man sich die demografische Entwicklung anschaut, dass man sagt, es wird in Zukunft immer mehr ältere Menschen geben, die nicht mehr in der Erwerbstätigkeit sind. Deshalb sehe ich das als Chance, diese Systeme zu nutzen, weil wir sie in Zukunft auch brauchen werden. Aber hinter all diesen Systemen müssen natürlich Personen stecken und diese Systeme müssen von Personen bedient werden, die eine fundierte Basisausbildung haben und spezialisiertes Wissen und hohe Fachkenntnisse.
Ja, zum Abschluss möchte ich euch alle noch um einen kurzen Gedanken bitten. Was würdet ihr euch wünschen, dass unsere Hörerinnen und Hörer nach dieser Folge über Krankenhausapothekerinnen und Krankenhausapotheker mitnehmen?
Dass es die Krankenhausapotheker wirklich gibt. Es ist keine Geschichte. Es gibt sie wirklich. Und es haben viele Krankenhausapotheker genug Arbeit und werken den ganzen Tag, damit die Versorgung der Patienten mit den Medikamenten in den Krankenhäusern sichergestellt ist, auf die verschiedensten Arten und Weisen, von der Sicherheit bis zur Verfügbarkeit.
In den englischsprachigen Ländern gehören Apothekerinnen schon lang fix zum Behandlungsteam auf den Stationen. Und in unseren Anfangszeiten machten Kolleginnen auch ihre Ausbildungen in Australien, in England, in Schottland, in Kanada, weil die einfach die klinische Pharmazie schon viel länger etabliert haben. Und es gibt jetzt auch in Deutschland die sogenannte DIVI, das ist die Gesellschaft für Intensiv- und Notfallmedizin. Die fordern auch Apotheker direkt auf der Intensivstation und zwar pro 30 Betten einen Apotheker, der in Vollzeit zur Verfügung steht.
Könnte man überhaupt so viele zur Verfügung stellen?
Wir können sie ausbilden. Apotheker sind ein engagiertes Volk und das werden wir schaffen.
Ja, wichtig mitzunehmen ist, dass es eben einen Unterschied gibt zwischen Krankenhausapotheke und öffentlicher Apotheke, dass wir keinen Verkauf für Private anbieten. Wir verkaufen keine Medikamente. Wir sind eben Teil der Krankenhausversorgung und schauen, dass wir sozusagen die stationären Patientinnen und Patienten versorgen und rund um die Uhr für sie erreichbar sind. Und gerade im Bereich der klinischen Pharmazie denke ich, dass es sinnvoll wäre, hier ein Bewusstsein zu schaffen, dass man entsprechende personelle Ressourcen zur Verfügung stellt. Hier gibt es zum Beispiel eine Empfehlung zur Erhöhung der Arzneimittelsicherheit von der Österreichischen Gesellschaft für Sicherheit und Qualität im Gesundheitswesen, die 0,75 Apothekerdienstposten für 100 Spitalsbetten vorsieht. Das ist ein guter Richtwert, der auf internationalen Erfahrungen aus anderen Ländern basiert, um wirklich jeden Patienten individuell hinsichtlich seiner Arzneimitteltherapie beraten zu können und die Therapie entsprechend optimieren zu können. Weil eines muss einem bewusst sein, circa 5-7% aller Spitalsaufenthalte sind aufgrund von unerwünschten Arzneimittelwirkungen, weil Patienten zum Beispiel Medikamente falsch einnehmen oder es zu Doppelverordnungen kommt oder zu Verordnungen ohne Indikation. Und diese unerwünschten Ereignisse könnten durch einen entsprechenden Einsatz von klinischen Pharmazeuten vermieden werden.
Alexandra, wie siehst du das
Ich sehe das ja ein bisschen von der anderen Seite, von der öffentlichen Apotheke, aber das war eben auch die Idee von mir, immer wieder in Gesprächen, wenn ich die Kolleginnen triff. Ich wollte einfach bekannt machen, es gibt dann noch mehr als nur die Damen im weißen Mantel, die in der öffentlichen Apotheke stehen. Und habe da eben letztes Mal mit der Christine geplaudert und die Christine hat dann gesagt, die Patienten im Krankenhaus, die glauben ja oft, die Tablette fällt an ihr Krankenbett mehr oder minder vom Himmel, keine Ahnung, woher das wirklich kommt und was für Prozesse da dahinter stehen. Und ich denke, das haben wir heute ein bisschen beleuchtet.
Gut, Krankenhausapothekerinnen und Krankenhausapotheker arbeiten meist im Hintergrund. Heute haben wir gehört, wie vielfältig ihre Arbeit ist und warum sie für eine sichere Versorgung im Krankenhaus unverzichtbar sind. Vielleicht denkt ihr beim nächsten Krankenhausaufenthalt daran, dass hinter jeder Tablette, jeder Infusion und jeder Arzneimitteltherapie ein ganzes Team steht und dass Krankenhausapothekerinnen und Krankenhausapotheker einen wichtigen Beitrag dazu leisten, dass Medikamente sicher, wirksam und genau dort ankommen, wo sie gebraucht werden. Danke euch für die spannenden Einblicke.
Vielen Dank.
Dankeschön.
Danke, dass ich mein Herzensthema da herbringen habe dürfen.
Gern. Und danke fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal und gerne auch den Steirischen Apotheken-Podcast abonnieren, damit ihr keine weitere Folge verpasst.
Ohne Nebenwirkungen. Der Steirische Apotheken-Podcast auf Antenne Steiermark.